Ich muss nur mal kurz wissen, ob hier jemand ist, der hüpfen kann. Ich möchte dann aber das auch bewiesen haben. Ich würde das jetzt gerne mal sehen. Kann jemand hüpfen? Kann jemand hüpfen? Niemand kann hüpfen. Also ich kann hüpfen. Das tut mir total leid für euch, dass ihr alle nicht hüpfen könnt. Das seid ihr arme Wichte. Okay. Wenn es um die Hoffnung geht, ich glaube, dann haben die Kinder auch eine ganz andere Hoffnung, nämlich, dass sie hoffentlich nicht die ganze Zeit hier unten sitzen müssen, während wir hier so einen langweiler Erwachsenengottesdienst machen und ihr so einen tollen eigenen bekommt. Wir wünschen euch dafür Gottes Segen und auch den Mitarbeiterinnen. Und damit dieser Segen Ausdruck findet, ihr wisst, was kommt, bitte ich euch wieder den Segenstunnel zu machen. Und war euch ein bisschen peinlich vorhin mit dem Hüpfen, ne? Ich wollte euch das mal vermitteln. Das war nicht einfach nur so wegen der Kinder. Das Wort Hoffnung kommt aus dem Mittelniederdeutschen hopen, das heißt hüpfen. Also ihr seid auch völlig hoffnungslos gerade vorhin gewesen. Nein. Hüpfen, vor Erwartung unruhig springen und zappeln. Und in Wikipedia steht, dass das eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung ist, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird. Und dann kommt dahinter, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Und da habe ich gedacht, Moment mal, das finde ich ist ein Unterschied. Also meine Hoffnung, dass Jesus da ist, das ist wirklich die Gewissheit, was er uns sagt in seinem Wort. Und das finde ich schon einen ganz deutlichen Unterschied zu dem, wie man das so denkt. Das gilt natürlich für andere Sachen, ja. Hoffentlich ist morgen schönes Wetter, wenn wir feiern wollen. Hoffentlich ist das Zimmer im Hotel noch frei, wo ich gern hin möchte. Hoffentlich wird das Gespräch mit demjenigen, dem Chef oder wem auch immer, ganz entspannt. Das ist so ein menschliches Hoffnungsdenken. Aber ich habe gemerkt bei der Vorbereitung, es gibt eine Hoffnung, die ist eben größer als nur diese freudige Erwartung. Das ist eine Hoffnung, die ist auch da, wenn es mir selber nicht gut geht. Und ich eher so den Eindruck von mir selber habe, dass ich hoffnungslos wirke. Aber ich glaube, das bin ich nicht. Aber ich bin sehr gespannt, Wolfgang, was du uns dazu mitgebracht hast. Und ich freue mich wirklich sehr über dieses Thema, weil es mich gerade auch wirklich betrifft. Aber ich glaube, das geht jedem von uns an jedem Tag so, dass wir Hoffnung benötigen. Ich lese vor der Predigt dazu aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Bei Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war.
Ja, vielen Dank, Corinna. Das mit den Hüpfen wusste ich tatsächlich selbst auch noch nicht. Ich werde es beherzigen. Viele Menschen, die hüpfen ja voller Erwartung schon mal, wenn ihnen was ganz Tolles passiert ist. Und ich werde es mir merken, wenn ich in der Gemeinde bin, in eurer Gemeinde, man sollte mehr hüpfen. Doch zuerst habe ich noch eine Bitte zu diesem traurigen Anlass. Die Gerda Hepperle ist gestorben, morgen wird sie beerdigt. Sowohl Gerda als auch Helmut waren bzw. sind in unserem Hauskreis. Und es wäre toll, wenn ihr für den Helmut ganz besonders beten würdet. Gerd hat ihn selbst noch kurz vor ihrem Tod Mut gemacht für seinen Dienst. Das fand ich ganz großartig, dass sie das so getan hat. Und jetzt, er ist der einzige Älteste in Wülfrath, der einzig verbliebene Älteste in Wülfrath, hat also eine große Aufgabe zu stemmen, zumal unsere Pastorin schon im Mai gehen wird. Sie hat eine andere Berufung bekommen und wird dann Wülfrath verlassen, also kein einfacher Dienst. Er nimmt es mit Gottes Hilfe an und damit bin ich eigentlich auch schon beim Thema. Er ist da, auch in der Wüste. Ja, wir erleben manchmal Wüstenzeiten und fragen danach, wo ist Gott? Ist er wirklich da, wie wir immer hören von der Kanzel und uns gegenseitig versichern möchten, oder fehlt er uns? Ich lese uns ein Wort aus dem Propheten Jesaja vor, Kapitel 35, die Verse 1 bis 10. Darin heißt es: Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen, auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Welch frohmachende, lebendige Aussage. Saget den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er ist da. Es war ein Bundestag, da liefen sich Politiker mancher Parteien Rededuelle. Jeder gibt sein Bestes und dem anderen die Schuld, wenn es mal schiefgegangen ist in der Bundesrepublik, dann hat der andere immer Schuld an der Misere. Zwei Aussagen sind mir einmal aus einem Rededuell aufgefallen. Da sagt ein Wirtschaftspolitiker, es könne ihn keiner dazu zwingen, zu denen zu gehören, die zuversichtlich denken und nicht alles in düsteren Zahlen und schwarz sehen. Er wollte jedenfalls prinzipiell zu denen gehören, die Zuversicht haben. Gar nicht so einfach bei der Wirtschaftslage. Die zweite Aussage stammt von einem Gesundheitsexperten, der griff ein Zitat des bekannten Kaplans Adolf Kolping auf. Adolf Kolping ist ein Wuppertaler gewesen, der war im 19. Jahrhundert in Elberfeld und Kaplan hat sich dort um die Handwerksgesellen gekümmert. Und das Zitat von Kolping lautet, wer Mut hat, macht Mut. Zuversicht, Mut. Ich denke, dass es diese Politiker wenigstens vom Prinzip her begriffen haben, das, was wir am nötigsten brauchen, du und ich am nötigsten brauchen, das sind Mut und Zuversicht. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Da freut man sich einmal auf die schöne Sonne und schon deckt Sahara-Staub einem den Himmel zu. Und sprechen nicht viele Fakten einfach dagegen? Lasst uns heute Morgen darüber nachdenken. Es wird nicht um leere Versprechungen gehen oder um bloße Wunschvorstellungen ins Blaue hinein. Es geht um Gewissheit. Da ist mir letzte Woche auch etwas aufgefallen, habe ich in der Zeitung gelesen, und zwar ein Wahlspruch der Ultras, das sind so die besonderen Fußballfans, Wahlspruch der Ultras von Fortuna Düsseldorf vor dem Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen. Die hatten einen besonderen Slogan und der lautete, unser Glaube lebt. Einen Tag später war dann das Spiel und sie haben diese vier Dinger dann reinkassiert von Leverkusen und da war das Pokal aus, schon vorprogrammiert. Unser Glaube lebt. Naja, mögen Sie weiter dran glauben. Wie sieht es, ich hoffe, es ist kein Fortuna-Fan unter uns oder vielleicht doch, aber egal, ich hätte es ihm gegönnt. Mir stehen Düsseldorfer auch näher als Leverkusen, aber es war halt, es soll nicht sein. Unser Glaube lebt. Und da frage ich mich nach meinem Glauben. Lebt der wirklich und worauf stützt der sich eigentlich? Auf eine Ahnung, auf ein Vertrauen, die anderen, die werden es schon machen, auf eine Gemeinschaft, der ich angehöre. Nein, wir wissen, er stützt sich auf keinen geringeren als auf Gott höchstpersönlich, der in Jesus Christus Gestalt gewonnen hat. Ich lebe und ihr sollt auch leben, so hat das Jesus seinen Jüngern versichert. Da sind wir nun keine Fans, sondern wir sind Mitspieler in diesem großen Glaubensspiel Gottes, der nicht von außen irgendwo in der weiten Ferne ist, sondern selbst in dir wohnen möchte. Da heißt es nicht ängstlich, danach Ausschau zu suchen, was kann denn noch Schlimmes auf mich zukommen und wie kann ich das möglicherweise verhindern, sondern nach dem zu fragen, der verheißen hat, dass er dich liebt und dass er da ist und kommt. Ihm ins Leben hineinzunehmen. Darauf kommt es an. Eine Geschichte dazu. Bergleute wurden eines Tages bei der Arbeit unter Tage von einem Stolleneinbruch überrascht. Riesige Mengen von Geröll versperrte ihnen den Ausweg. Sofort gingen sie daran, sich den Weg freizuschaufeln, aber sie hatten kein gutes Werkzeug dabei. Die Erdbassen waren so gewaltig und ihre Kräfte sehr bald erschöpft. Doch dann hörten sie von der anderen Seite die ersten Bemühungen der Rettungsmannschaft und sogleich begannen sie neue Hoffnung und ganz neue Kraft zu schöpfen und an ihrer Rettung zu arbeiten. Immer wieder horchten sie auf die näher kommenden Helfer und immer wieder wurden sie selbst dadurch mit neuen Kräften und neuem Mut beseelt, um schließlich aus der gefährlichen Situation befreit zu werden. Mir ist das ein Gleichnis geworden. Wie oft geraten wir durch Einbrüche im Leben in einen Kerker, den Kerker der Angst, sind in Trauer und Einsamkeit verschüttet und sehen selbst keinen Ausweg mehr, versuchen dran zu graben, aber merken, dass sich unser Mühen, unsere Kraft bald erschöpft. Aber nun geht es daran, zu horchen auf die Liebe, die uns entgegenkommt. Denn diese Liebe setzt tatsächlich Energien frei, die vorher nicht da waren, beziehungsweise brachlagen. Und genau das ist die Botschaft, die neues Leben schenkt. Das ist die Botschaft auch von Ostern, die ihr hier noch in eurem Gottesdienstraum habt und wahrnehmt. Aus dem Tod kommt neues Leben. Gott ist da. Er ist nicht tot. Er lässt nicht seinen Sohn hängen und auch dich nicht hängen am Kreuz. Er lässt dich auch nicht tot liegen, seinen Sohn nicht im Grab und dich nicht in deiner Ohnmacht. Er kommt auf dich zu. Und das Schöne ist, er ist unterwegs zu dir. Er kommt dir entgegen auf der Suche nach Glück, nach Leben. Er kommt uns entgegen und lässt uns nicht einfach sitzen. Ja, er arbeitet tatsächlich an deiner Rettung Tag und Nacht. Und da hat nicht unsere Verzweiflung, hat nicht unser vergebliches Bemühen und Bemühen das letzte Wort, sondern seine Erbarmung. Er ist da, er begegnet dir und mir unverhofft und unerwartet. So wäre ganz unerwartet, wir erinnern uns an die Ostergeschichte, wie Maria Magdalena Jesus begegnete, wie er ganz unerwartet der Maria begegnet, die noch voller Tränen ihn nicht sehen konnte. Wie er den Jüngern begegnete, die hinter verschlossenen Türen voller Angst waren, weil sie befürchteten nun selbst, dass es ihnen ans Leben ging. So wie er mit den zwei Jüngern ging, die sich von Jerusalem nach Emmaus aufmachten, und wir haben das in der Lesung gehört, so wie er den Jüngern am See Genezareth begegnete, die nichts anderes zu tun hatten, als ergebnislos ihren Alltagsgeschäften hinterherzugehen. Er tritt in ihr Leben und er schenkt eine neue Perspektive. So wie allen, die Verlustängste plagen, voller Trauer sind oder bei den vielen drängenden Alltagsgeschäften die Hoffnung schon verloren haben, dass ihr Leben eine neue Richtung, etwas Neues anfangen könnte. Der Philosoph Arthur Schopenhauer hat einmal gesagt, Leben heißt Hoffnungen begraben. Das ist eine kühne Aussage, aber vielleicht trifft sie gerade deine Stimmungslage, Leben heißt Hoffnungen zu begraben. Damit meint Schopenhauer allerdings nur die Hoffnung, die sich an bestimmte Erwartungen koppelt, sich aber nicht lösen kann von dem eigenen Standort. So wie ein Verliebter, der hofft, dass er erhört wird, aber nichts dafür tut, dass diese Liebe in Erfüllung geht. Da macht er sich Hoffnungen und sitzt da in seinem Kämmerlein und hofft nun, dass etwas passiert, dass vielleicht seine Geliebte oder als Frau der Geliebte endlich an die Tür klopft und sagt, so, ich bin da, aber dann passiert das nicht, weil er sich ja nicht aufgemacht hat. Und damit ist die Sache gestorben. Bei Gott ist das anders. Er kommt dir entgegen und klopft tatsächlich an die Tür. Er hält sich nicht irgendwo auf und du wünschst ihn herbei, sondern er kommt dir entgegen und wartet darauf, dass du seine Klopfzeichen hörst und ihm die Tür aufmachen. Jesaja spricht zu Leuten, die die Hoffnung schon fast verloren haben. Aber wenn es damals eine Zeitung gegeben hätte, dann würde dieser Prophet nun eine Schlagzeile veröffentlichen, die da lautet: Er ist da. Er kommt euch entgegen, er lässt dich nicht sitzen. Trotz dem, was du siehst und vor Augen hast, diese Wüste des Lebens, die Schakale, die da immer noch sind, die Ruinen, die entstanden sind in Jerusalem, er wird alles wieder richten. Saget den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Auch wenn es nicht nach einer Wende aussieht, auch wenn alle Anzeichen dagegen sprechen, wenn wir die Nachrichten hören, die auf uns einströmen, und da gibt es eine ganze Menge Krisen durchwebter Nachrichten, überall in der Welt ist Krieg, Terror, Zerstörung. Wer kann da glauben, dass sich alles zum Guten wenden wird? In der Ukraine, im Gazastreifen, im Sudan, im Jemen, Terrorismus überall, Hungerkatastrophen, die Klimakatastrophe, die Welt ist in Aufruhr. Die Menschen fragen sich nur, ob es 5 vor 12 oder schon 5 nach 12 ist. Wo bleibt da die Hoffnung? Und dann wir selbst mit unseren vielleicht kleineren, aber doch für uns sehr, sehr wichtigen Hoffnungen. Wir rechnen und wir hoffen auf das Durchgreifen Gottes. Aber wie kann das geschehen? Wie wird es Wirklichkeit? Und da gilt es zu sehen, das Licht in der Finsternis, von dem wir jetzt miteinander singen möchten, das durch einen Türspalt schon in unsere Zeit hinein leuchtet.